Liebe Gemeinde, je älter ich werde, ich hätte nie gedacht, dass ich eine Predigt mal so anfangen werde, je älter ich werde, desto mehr bekommt mich so das Lebensgefühl, dass ich nicht mehr mittendrin bin, dass ich nicht mehr so nahe dran bin an all den Themen, die die jüngeren Leute beschäftigen. So auch mein Weltgefühl, ich bin nicht mehr so involviert mit den Geschehnissen in der Gesellschaft, mit den neuen Entwicklungen. Ich nehme es zwar noch wahr, so weit bin ich noch nicht, ich nehme es noch wahr, aber es kommt mir nicht mehr so nahe. Immer wieder mal überlege ich mir, muss ich das noch lernen? Muss ich das noch in mein Leben integrieren? Die neuesten Funktionen auf dem Handy, die neueste Kleidermode, ist doch gut so, ist ewig. Die Musikhitparade. Früher kannte ich alle, die da irgendwo in der Hitparade waren. Neue Stars und Sternchen. Wenn mein Fernseher mir meldet, dass ich zusätzlich zu meinen 1000 Sendern noch 2 neue dazu bekommen habe. So what? Das finde ich jetzt nicht mehr so interessant. Die Angst, etwas zu verpassen, nimmt ab. Das ist das Positive. Ich werde ruhiger bei all dem Trubel da draußen, gelassener, auch langsamer, und das ist gut so. Ich schaffe es immer besser, mit mir all die Marktschreier, die Antreiber, die Heilsversprecher vom Leib zu halten, denn ich muss nicht mehr mittendrin sein. Nun merke ich aber, dass es auch nicht die Lösung sein kann, bei allem auf Distanz zu gehen, nichts an mich herankommen zu lassen, mich allem zu verschließen. So sind wir ja auch nicht geschaffen, bis am Schluss nicht. Wir sind mit all unseren Sinnen nach außen geöffnet. Wir sind nicht luftdicht abgepackt. Da kommt die ganze Zeit etwas in uns rein. Geräusche, und auch wenn mein Ohr vielleicht nicht mehr so gut ist wie vor 40 Jahren, es kommen immer noch unglaublich viele Geräusche in mich rein. Bilder prasseln auf mich ein. Gerüche, Berührungen, Geschmäcker, das kommt mir alles sehr nahe in mich hinein. Aber dabei sind wir ja nicht nur Opfer, wir können steuern, was uns wie nahe kommt und was wir auf Distanz halten. Eine Möglichkeit, innere Distanz zu schaffen, ist der Schritt aus der Tagesaktualität hinaus. Nicht nur die Tageszeitung zu lesen oder die News des Tages, sondern den Blick zu weiten, ein Geschichtsbewusstsein zu pflegen. Klar, ich lebe jetzt und hier. Meine Zeit läuft ab, aber ich bin nicht der Erste und nicht der Letzte. Mit mir hat nicht alles angefangen. Mit mir wird auch nicht alles aufhören. Davon spricht die Bibel, wenn sie uns einen Gott vor Augen hält, der ganz, ganz, ganz am Anfang diese Lebensbedingungen schuf und ganz, ganz, ganz am Schluss uns eine Heimat geben wird, unsere Tränen abwischen wird. Das ist unser Rahmen, den Gott gesetzt hat. Und in diesem Bild tummeln wir uns. In diesem Bild tummelten sich schon 500 Jahre vor uns Menschen. Und zu solch einem Menschen will ich heute euch mitnehmen. Martin Luther, der schrieb ganz viele gescheite Abhandlungen. Sein stärkstes Werk aber ist meines Erachtens ein Büchlein, ein kleines Büchlein, das er seinem Coiffeur widmete. Der fragte ihn nämlich einmal, mitten beim Haare schneiden nehme ich an, oder beim Bart rasieren, wie denn das geht mit dem Beten. Martin Luther bemüht sich in berührender, einfacher Sprache, dem Barbier seines Vertrauens dieses Geschäft zu erklären und ihm zu einem lebendigen Gebetsleben zu verhelfen. Und das finde ich sehr berührend, dass ein hochgescheiter Mann sagt, ich will jetzt, dass das alle verstehen, auch mein Barbier, dass alle beten können, dass alle in die Nähe von Gott kommen. Jesus wurde 1500 Jahre vor Luther zuvor die gleiche Frage gestellt von seinen Jüngern. Wie geht beten? Wir möchten das. Wir sehen das bei dir. Das ist irgendwie, wow, da kommt die Gott nahe. Das möchten wir auch. Martin Luther schrieb ein ganzes Büchlein darüber. Jesus machte es etwas kürzer.
Die heutige Lesung steht in Matthäus 6, die Verse 5 bis 8. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet.
Liebe Gemeinde, erst habe ich von Nähe und Distanz gesprochen, jetzt sind wir beim Beten gelandet. Beten ist eine gute Möglichkeit, Distanz zu schaffen zum Rummel der Welt. Das aufdringliche Tagesgeschehen, der Stress, sich gut zu verkaufen, nach außen zu strahlen, die ganze Geschäftigkeit wird einfach mal ausgeschlossen. Darf draußen bleiben. Geh in deine Kammer, schließ die Türe ab. Wir schaffen eine Distanz, aber nicht um der Distanz willen, nicht um allein und in Ruhe gelassen zu werden, sondern um eine andere Nähe zu ermöglichen, die Nähe zu Gott. Die abgeschlossene Türe eröffnet uns einen Raum, in dem wir auf den stoßen, der im Verborgenen ist und das Verborgene sieht, das heißt nicht auf Distanz ist und deshalb macht nicht viele Worte. Er ist so nah an euch dran, dass er weiß, was ihr braucht. Ihr müsst es ihm nicht erklären. Ihr müsst ihn nicht darauf hinweisen. Ihr könnt einfach seine Nähe aufsuchen und so auf die Wahrheit stoßen, die jedem Menschen gilt, dass Gott keinem fern ist. Jesus erklärte also seinen Jüngern, wie sie beten können. Anschließend an diese Worte gibt er ein Beispiel. Gerade nach diesem Text kommt dann das Unser Vater im Himmel. Dieses Gebet kann wohl nicht getoppt werden, aber es kann an uns manchmal abperlen, wie so einem Neoprenanzug, wenn wir es gedankenlos runterbeten, wenn wir es zusammen und im vorgegebenen Tempo herunterbeten. Dann rücken die Worte, die uns nahe gehen sollen, auf einmal in weite Ferne und entwickeln null Kraft mehr. Das ist einfach nur schade. Und das meint jetzt auch Martin Luther, das ist schade. Wir haben so ein tolles Gebet, das darf nicht an uns runterraten. Und nun packt Martin Luther dieses Problem an. Als ehemaliger Mönch, als super fleißiger Mönch, kannte er das Gedankenlose herunterleiern, denn er betete das Unser Vater täglich mehrmals. Das Gebet war ihm so nahe, so selbstverständlich geworden, dass er einen Schritt zurückgehen musste. Er musste Distanz schaffen, um seine Schönheit, seine Kraft wieder neu zu entdecken. Wie hat er das gemacht? Er hat es entschleunigt. Er hat ein Lied komponiert. Die Melodie ist wohl von ihm. Der Text ist es ganz sicher. Wir haben von ihm das handschriftliche Original. Okay, das können wir jetzt singen. Hä? Ist alles etwas klein? Ich vergrößere euch mal den ersten Satz des Liedes. Also das ganz links oben, die erste Linie da, vergrößere ich euch mal ein bisschen. Genau. Jetzt können wir es lesen, oder? Unser Vater im Himmelreich. Ja? Und dann geht es so weiter. Also, das ist der Beweis. Luther hat das gemacht. Und er macht jetzt Folgendes. Er nimmt das Unser Vater als Vorlage. So, hier haben wir es. So hat er es gekannt. Und die Strophen des Liedes nehmen diese Vorlage auf. Die erste Strophe beginnt so. Also, fast wörtlich. Und jetzt will Martin Luther nicht gerade weitergehen, sondern erstmal etwas verweilen, dass wir nicht einfach Gott oder oh, du in den Ferien diese Woche hat mir jemand gesagt, ja, jemand hat gesagt, Gott ist eine Schwingung. Wir sagen nicht, oh, du Schwingung, sondern wir sagen, unser Vater im Himmel. Was heißt das? Dem geht Martin Luther jetzt ein bisschen eine Strophe lang auf die Spur. Also wenn Gott unser Vater ist, dann sind wir ja alle Geschwister. Oder in der Sprache Luthers, der du uns alle heißest, gleich Brüder sein. Und die Schwestern sind mitgemeint. Vor Gott sind wir alle gleich geliebt. Nicht einfach nur gleichwürdig, sondern gleich geliebt. Und vor Gott sollen wir uns ruhig immer wieder hinstellen, ohne Angst, weil er unser Vater im Himmel ist. Und wenn wir uns da hinstellen und ihn anrufen, dann will er das Beten von uns haben. Aber, und jetzt kommt das Problem, es soll nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, dieses Beten. Gibt das nicht Bet allein der Mund? Nein, noch was anderes soll beten. Hilf, dass es gehe von Herzensgrund. Es soll von Herzen kommen, aus der Tiefe des Herzens und in das Herz hineingehen. Kein oberflächliches Gesülze. Das wäre einfach zu schade. Hilf, dass wir das schaffen. Das ist die Bitte. Dass wir wirklich sagen, jetzt komme ich beim Vater im Himmelreich an. Er ist mir nahe. Martin Luther lädt uns also ein, der Anrede, unser Vater, etwas nachzusinnen und die Folgen zu bedenken. Wir haben Gott nicht für uns allein, es ist unser Vater, nicht nur mein Vater. Er ist uns allen von Herzen nahe und das soll uns ruhig, drittens, zu Herzen gehen. Weiter so. Zweite Strophe fängt an mit geheiligt werde der Name dein. Geheiligt werde dein Name. In den ersten drei Bitten geht es nicht um uns, sondern um Gott. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Da geht es immer um dein, dein, dein. Um seinen Namen, nicht um unseren Namen. Dieser Name soll geheiligt werden. Wiederum fragt Luther, wie geht das? Was heißt das? Geheiligt werde dein Name. Der Name soll nicht beschmutzt werden. Und das gelingt, wenn wir sein Wort, die gute Nachricht von Jesus, nicht verunreinigen, dass wir es heiligen. Ja, wie geht das? Dass wir auch leben heiliglich. Nicht nur das im Mund haben, sondern dass das Leben auch in diese Form gerät. Dass wir nämlich als Menschen, als Kinder Gottes leben. Dass wir entsprechend leben. Dass man unserem Leben die Würde abschauen kann, die Gott uns verleiht. Es muss eine Gefahr abgewendet werden. Behüte uns, Herr, vor falscher Lehre, das arm verführende Volk bekehr. Falsche Lehre heißt heute Fake News. Das ist also sehr aktuell, diese Bitte. Die Bitte um Bewahrung vor Verführung ist top aktuell. Das Prinzip ist jetzt klar, ja, bei diesem Lied. Wir können das Gesangbuch aufschlagen. Das Lied ist 287. Wir können jetzt nämlich einfach den Anfang der Strophen lesen und kommen so ziemlich nahe an das Unser Vater ran. Ich mache das mal vor. Ich lese die erste Strophe, es fängt an mit Vater unser im Himmelreich. Jetzt lese ich nicht weiter, ich mache gerade die zweite Strophe. Geheiligt wird der Name dein. Hast du Kreisbuch? Also, Entschuldigung. Nein, alles gut. Nein, alles gut. Alles gut. Dritte Strophe. Es kommt dein Reich zu dieser Zeit. Und dann geht die rüber zu viertens. Dein Will geschehe, Herr Gott, zugleich. Gib uns heute unser täglich Brot. Des Mann Bedarf zur Leibesnot. Behüt uns, Herr. Ich mache es hier noch, so sieht man es besser. All unsere Schuld vergib uns, Herr. Und hier hat er den Nachfolgesatz in der gleichen Strophe, wie wir auch unseren Schuldigern ihr Schuld und Fehl vergeben, gern. Führ uns, Herr, in Versuchung nicht, von allem Bös, Übel uns erlöst. Jetzt sind wir schon bei der achten Strophe. Er macht noch eine neunte. Jesus hat ja die Doxologie, denn dein ist das Reich und die Kraft, hat er nicht gesagt. Das kam erst später in der Kirchengeschichte. Nach so wichtigen Worten hat man so eine Formel gesprochen. Das ist das Ganze, unser Vater. Luther macht noch ein Amen dazu. In der letzten Strophe erklärt Luther sogar noch das hebräische Wort Amen. Es heißt auf Deutsch, so sei es. Oder wie Luther es sagt, es werde wahr. Stärke unseren Glauben immer da, auf dass wir ja nicht zweifeln dran, was wir hiermit gebeten haben, auf dein Wort in dem Namen dein. So sprechen wir das Amen fein. Und fein meint schön, stimmig, rund, zufrieden. So hören wir auf mit diesem Gebet. Es hat uns satt und zufrieden gemacht. Aber wir waren ja erst bei der zweiten Strophe. Luther legt in der dritten Strophe die Bitte, dein Reich komme aus. Wie geht das? Was heißt das? Gottes Reich, der Reich, in dem Gott seinen Willen durchsetzt, ist nicht nur etwas Zukünftiges. Es kommt ein Reich zu dieser Zeit und dort hernach in Ewigkeit. Der Heilige Geist ist Gott, der zu uns kommt, der uns begabt fürs Jetzt und der die unseligen Mächte besiegt und zerbricht. Und so wird auch die Kirche bewahrt. Wenn sein Reich kommt, müssen die Bad News, müssen die bösen Jungs und Mädchen weichen. Dann wird sein Wille geschehen, Strophe 4. Dein Wille geschehe, Herr Gott, zugleich auf Erden wie im Himmelreich. Was heißt das? Wie geht das? Im Wissen darum, dass sein Wille geschieht und geschehen wird, können wir in schwierigen Zeiten geduldig bleiben. Wir liefern uns nicht dem Dunkel aus, geben ihm nicht recht, wir lassen uns von ihm nicht willfährig machen und trostlos. Wir wehren und steuern gegen die Resignation. Dies waren jetzt die ersten Bitten, in denen es um dein Reich, deinen Namen, deinen Willen ging. In den folgenden Bitten geht es dann endlich auch um uns, um unser Brot, unsere Schuld, unsere Versuchungen, unsere Erlösung. Diese Strophen werde ich nicht mehr erklären, sondern schlage etwas anderes vor. Wir nutzen das Lied als Hinführung zum Abendmahl. Wir werden jetzt die ersten vier Strophen singen. Das richtet uns aus auf den Vater im Himmel, auf sein Reich, auf seinen Namen und seinen Willen. Später in der Liturgie bitten wir mit der fünften Strophe um das tägliche Brot. Das Brot, das wir täglich brauchen, ist nicht nur das Essen, sondern das ist die Vergebung, das ist die Bewahrung vor der Versuchung und die Erlösung vom Bösen. Diese Strophen passen also auch zum Abendmahl. Denn an diesem Tisch wird uns im Namen Jesu vergeben, hier werden wir gestärkt und befreit. Das Amen, die letzte Strophe, singen wir dann ganz am Schluss des Gottesdienstes. Wir stehen auf, wir erheben unsere Herzen, wir singen die Strophen 1 bis 4.